Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Trending Topics und Tech & Nature. Mein Name ist Jasmin Spreer und ich unterhalte mich heute mit Carina Kraus. Sie ist die Head of Economy, Consumers and Prices von der Austrian Energy Agency und unser Thema heute die globale Energiekrise. Wir fragen uns, wie sind die Auswirkungen auf Österreich, den Ausbau der erneuerbaren Energien hierzulande und auch die Chancen für eigentlich schon totgeglaubte Energiequellen. Hallo Carina, ich freue mich, dass du da bist.
Hallo, danke schön für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Ich meine, Europa steckt in einer Energiekrise, die Welt mit, insbesondere in Großbritannien, sind die Folgen ja schon besonders bemerkbar. Auch in Österreich steigt der Gas- und Strompreisindex rapide. Wie geht's uns denn hierzulande?
Ja, genau, das stimmt. Also ich meine, Großbritannien würde ich jetzt mal ein bisschen ausklammern, weil ich glaube, dort spielen tatsächlich viele Faktoren eine Rolle. Also das ist jetzt keine Lastwagenfahrer, ihnen gibt oder nicht genug, die das Benzin oder den Diesel bringen. Das hat jetzt mit der Energie selbst nicht so viel zu tun. Was sicher der Fall ist, ist, dass in Europa, global gesehen, aber eben auch in Österreich, die Energiepreise sehr stark gestiegen sind. Also wir haben tatsächlich auch bei Strom und Gas im Großhandel, also dort, wo die Erzeuger, die Lieferanten handeln, neue Rekordpreise, sage ich mal. Und vor allem im Gasbereich ist es wirklich so, dass wir innerhalb von sehr kurzer Zeit ganz, ganz starke Preissteigerungen von mehreren 100% gesehen haben. Also so gesehen würde ich sagen, wir haben eine Preiskrise, die wir beobachten können mit diesen eben ganz, ganz starken Anstiegen. Was aber nicht der Fall ist sozusagen, ist, dass jetzt kein Gas mehr nach Österreich fließt oder so. Also ein Versorgungssicherheitsthema sozusagen, das würde ich jetzt im Moment nicht sehen.
Das heißt, wir müssen keine Angst haben, dass wir im Winter kein Gas mehr zum Heizen haben, dass wir nur noch Decken brauchen und Feuer?
Nein, also das würde ich sagen, in Österreich sind wir an sich sehr, sehr gut aufgestellt. Also wir haben sozusagen eigene Konzepte zu sogenannten Versorgungsstandards, nennt sich das, also sprich, in Österreich ein Gaslieferant, der vor allem im Haushalte versorgt, also eben da geht es ganz stark dann natürlich ums Heizen, der muss eigentlich schon nachweisen, bevor die Heizsaison beginnt, dass sie eigentlich für den Winter vorgesorgt haben und einfach genug Gas schon langfristig sich besorgt haben. Also man kann jetzt nicht sagen, na, ich fange jetzt morgen an, da Raumwärme zu verkaufen und kaufe das irgendwo und hoffe aufs Beste, sondern man muss da schon zeigen, dass man das Gas auch hat. Und wir haben in Österreich auch sehr, sehr viele Gasspeicher.
Okay, das heißt, uns als Privatpersonen wird es hoffentlich nicht zu kalt werden. Kann es aber passieren, dass wenn es so weitergeht, dass einige österreichische Unternehmen ihren Betrieb zurückfahren müssen durch diese Preissteigerungen? Kann das passieren?
Ja, also die Unternehmen, die Industrie, die merken diese Preissteigerungen natürlich. Und Energie, sage ich mal, also generell, egal ob jetzt Gas oder Strom, das hat ja auch eine starke, sage ich mal, auch volkswirtschaftliche Effekte, also sprich im Sinn, wenn die Preise sehr hoch sind, natürlich fahre ich dann gegebenenfalls auch meine Produktion herunter, also da muss mir jetzt niemand sagen, dass ich abschalten muss, sondern das ist dann genau das Preissignal aus dem Markt, man sagt, Gas ist jetzt teuer, Strom ist jetzt teuer, überleg dir, was du mit deiner Produktion machst.
Ja, wo würdest du jetzt die Gründe für diese Energiekrise sehen, für diese Gaskrise, für diese Energiekrise? Es wird oft genannt, ein sehr langer Winter, der letzte. Dann kommt noch hinzu ein Wind- und sonnenarmer Sommer, Lieferschwierigkeiten von verschiedenen europäischen Lieferproduzentinnen. Wo genau siehst du die Ursachen? Warum ist das heute jetzt so aktuell rapid?
Ja, ich glaube, du hast das schon gut quasi zusammengefasst, bestes ich es wahrscheinlich könnte. Also, es sind einfach wirklich ganz viele Dinge heuer eben zusammengekommen. Also wir sind eben aus einer Situation, quasi letzten Sommer, letztes Jahr, waren die Energiepreise, vor allem die Gaspreise, so niedrig wie nie zuvor, weil eben aufgrund der Pandemie, Lockdowns und Co., Einbruch der wirtschaftlichen Produktion, Gas eben überhaupt nicht nachgefragt wurde. Und das hat sich jetzt einfach komplett umgedreht sozusagen. Und ich bin das eine, dass man jetzt auch manche Kapazitäten nicht über Nacht eben wieder einfach losfahren kann in der Gasproduktion. Wie du gesagt hast, es gab auch gewisse Wartungsarbeiten. Natürlich auch, also Russland, das ist ja ein wichtiger Gaslieferant für uns, Die haben natürlich dann auch selbst ihre Inlandsnachfrage hochgefahren. Die Nachfrage in Asien ist extrem hoch nach allen Energieträgern. Also da spielen einfach ganz viele Faktoren zusammen. Und deswegen ist es ja jetzt auch so, wie es ist. Ja? Also wie nennen wir das, so einen Perfect Storm. Also wenn so ganz viele Faktoren zusammenkommen, die eigentlich alle in eine Richtung gehen, nämlich Preise nach oben.
Ja, du sagst ja gerade schon, letztes Jahr waren sie jetzt extrem niedrig wegen der Corona-Pandemie. Jetzt werden die Betriebe wieder hochgefahren offensichtlich und zwangsläufig wird auch wieder mehr nachgefragt. War diese Entwicklung somit eigentlich absehbar und hätte gar nicht, also ist gar nicht so überraschend, wie sie teilweise scheint?
Ja, das ist immer so ein Benefit of Hindsight, also im Nachhinein, ja. Wenn man gewusst hätte, dass die Preise jetzt so sind, wie sie sind, wäre natürlich super gewesen. Man hätte im Sommer eingespeichert und könnte das Gas jetzt quasi teuer verkaufen, ja. Aber so einfach ist es ja nicht. Und ich glaube, das hat eben schon einfach alle überrascht, dass es einfach so schnell geht und wie gesagt, auch die globale Situation mit der starken Nachfrage aus Asien, das hatte, glaube ich, so einfach niemand am Schirm.
Ja, in Österreich ist ja das letzte Kohlekraftwerk letztes Jahr bereits vom Netz gegangen. In Deutschland könnte es jetzt, wenn man sich die neuesten Entwicklungen jetzt nach diesen Sondierungsgesprächen betrachtet, auch bereits 2030 der Fall sein. Jetzt einmal über den Teich geblickt sozusagen. In Großbritannien wurden jetzt Kohlekraftwerke schon wieder aktiviert, reaktiviert sozusagen, um jetzt in Zeiten dieser Energiekrise irgendwo wieder Energie zu erzeugen. Kann diese jetzige Situation sozusagen damit der Kohle zum großen Comeback verhelfen, auch hierzulande?
Nein, also in Österreich würde ich jetzt keinenfalls davon ausgehen. In Großbritannien sind das auch nur ganz kurzfristige Maßnahmen. Also auch dort ist eigentlich der Weg relativ klar, sage ich jetzt mal, was die Kohle betrifft, in Deutschland sowieso. Und man muss ja auch sagen, Kohlepreise, die sind genauso massiv gestiegen. Also das ist jetzt nicht so, als wären jetzt die Kohle oder die Erzeugung aus Kohlekraft in Kohlekraftwerken so viel günstiger sozusagen oder so.
Das heißt, ökonomisch macht das keinen Sinn, da jetzt deswegen sich auf Kohle wieder zu versteifen, richtig?
Also wir haben ja auch CO2-Zertifikate, gerade auch in Europa im ETS, die man erwerben muss. Und da braucht man natürlich für ein Kohlekraftwerk entsprechend viele Zertifikate, sind es auch bei 60 Euro pro Tonne. Also sprich, da gibt es dann natürlich schon einen Anreiz auf andere Technologien dann eben zu setzen.
Ja, du sagst es gerade, andere Technologien, die gibt es ja auch wieder gerade, was die Atomkraft betrifft, ist jetzt wieder wird recht viel diskutiert im Rahmen der grünen Taxonomie der Europäischen Union. Es gibt einige europäische Länder, die sind für die Atomkraft, Finnland, Frankreich ganz vorne ran, andere sind dagegen, Österreich, Deutschland. Hilft die Energiekrise jetzt dieser Diskussion für die Atomkraft, pro Atomkraft?
Puh, also in der politischen Diskussion, das ist schwer abzuschätzen, aber ich sag, ich mache es mir bei der Atomkraft immer leicht, insofern als dass wir in Österreich da einen absolut breiten Konsens haben. Es gibt, glaube ich, kein Energiethema, wo es mehr Konsens gibt. Und so gesehen ist das auch die Position, die Österreich natürlich vertritt in der EU. Ja, ich meine, was am Ende rauskommt, das ist natürlich immer schwer zu sagen.
Okay, also jetzt haben wir Gas und Kohle sind zu teuer, Atomkraft hat in Österreich keinen Konsens. Bleiben die Erneuerbaren und das Ziel ist ja auch hierzulande, dass wir 2030 bereits 100% der Stromversorgung durch diese erneuerbaren Energien bereits schaffen. Jetzt in deinen Augen, wie realistisch ist denn das? Denn gerade jetzt zeigt sich ja wieder ein wind- und sonnenarmer Sommer und prompt stehen wir in der Krise gefühlt.
Naja, also wie gesagt, dem Wind und der Sonne das jetzt zuzuschieben, davon würde ich eher abraten, weil, wie gesagt, würde eher sagen, dass die jetzigen Preisschwankungen und Volatilität ja das absolute Argument sind, sich weniger abhängig zu machen von den Fossilen, die aus Russland und Co. kommen, als jetzt zu sagen, nein, wir brauchen mehr davon. Das heißt, jetzt ist jedenfalls natürlich der Zeitpunkt zu sagen, wir setzen eben auf Erneuerbare, auf Wind, PV, die wir auch bei uns hinstellen können. In Österreich zu unseren ambitionierten Zielen 2030 gibt es relativ klare Pfade. Also wir wissen, wie wir das erreichen müssen, auch welche Technologien wir brauchen. Natürlich gibt es aber noch, unsere Hausaufgaben zu machen. Also 2030 ist einfach relativ schnell. Ja. Also es gibt auch sind ja Anlagen, die wir hinstellen müssen, die kommen nicht voll ein. Gibt natürlich auch viel mit Genehmigungen, auch Leitungen, die wir vielleicht noch brauchen werden. Und da sage ich immer, es kann auch von uns jeder selbst sozusagen ein bisschen ein Scheibchen mitnehmen und sagen, okay, wo kann ich vielleicht mir eine PV-Anlage hinstellen oder wenn es Initiativen gibt in meiner Region für Wind und Co. Vielleicht auch nicht dagegen sein. Ja, das hilft auch schon manchmal. Und dann denke ich, bin ich aber optimistisch, dass wir jetzt mal den Rahmen haben, um's zu schaffen. Also für Österreich, ja, wie gesagt, bin ich da eigentlich optimistisch.
Ja, es gibt ja dann immer noch wieder die Diskussion, du hast nämlich gerade schon angesprochen, nicht dagegen sein. Ja, gerne Erneuerbare, bloß nicht vor meiner Haustür. Ich meine, das ist irgendwo, kommt immer wieder zur Frage. Glaubst du jetzt, dass gerade jetzt die aktuelle Situation, wo man gerade wieder sieht, wie abhängig wir dann doch von ausländischen Energielieferanten bisher immer noch sind, dass diese Diskussion und diese Krise den Erneuerbaren am Ende doch einen großen Schub geben kann, allein schon für die Annahme?
Ja, ich meine, ich denke schon, dass das wieder die Botschaft ein bisschen oder in den Kopf mehr rein, dass diese Abhängigkeit eben von den fossilen Energieträgern sozusagen irgendwie nicht das Gelbe vom Ei ist. Und was auch wichtig ist und das sehen wir im Wissenschaft, wissen wir aus der sozialwissenschaftlichen Forschung eben auch irgendwo eine Beteiligung oder eine Identifikation. Und da haben wir jetzt in Österreich dieses neue Vehikel der erneuerbaren Energiegemeinschaften, der Bürgerenergiegemeinschaften, wo man sich wirklich, sage ich mal, auch beteiligen kann, ja, und dass man sagt, das ist sozusagen jetzt nicht irgendwo und für irgendjemand, sondern das ist in meiner Gemeinschaft und das bringt auch, sage ich mal, ganz pathetisch gesagt, auch meinen Kindern und Enkelkindern da mal was. Ja. Und da hoffen wir schon, dass das auch nochmal so einen Schub bringt in Richtung Akzeptanz. Wir sagen, wir machen das gemeinsam für unsere Zukunft. Das ist nicht irgendjemand, der uns das vorschreibt, sondern wir wollen es eigentlich für uns machen. Und ich glaube, das sind jetzt die Botschaften, die wir brauchen.
Wie sieht es grundsätzlich aus mit dem Preisvergleich erneuerbare Fossile? Also grundsätzlich jetzt global gesehen gilt ja die Solarkraft bereits als günstigste Energiequelle. Ist das in Österreich auch schon der Fall?
Ja, also es ist jedenfalls so. Ich meine, in Österreich wäre natürlich jetzt noch die Wasserkraft zum Beispiel, ja. Aber es ist jedenfalls so, dass sind wir auch daran, dass Wind und PV jedenfalls wettbewerbsfähig sind. Gerade bei den jetzigen Preisen ist es ja auch schon so, dass erste Windanlagen aus dem Förderregime aussteigen und einfach nur in den Markt gehen, sondern da kann ich locker mithalten bei diesen Preisen mit meiner Anlage. Also ja, da sehen wir jedenfalls, dass diese Technologien auch schon wettbewerbsfähig sind. Und in den Privathaushalten gibt es natürlich im Moment auch sehr attraktive Förderungen für PV. Also das sollte man sich jedenfalls anschauen, ob sich das auszahlt.
Ja, wenn es um Erneuerbare geht, dann ist ja der Begriff Blackout in Horrorszenarien oder wie auch immer Katastrophenszenarien nicht weit weg. Wie groß schätzt du die Gefahr eines Blackouts ein, wenn wir wirklich dann auf Erneuerbare umswitchen, beziehungsweise wenn es so weitergeht mit der Preisentwicklung im Bereich Gas und Energie?
Also muss jetzt ein bisschen differenzieren, nämlich bei Gas und bei Strom, nicht? Weil Wind und PV, das betrifft jetzt mal primär Strom und nicht Gas. Bei Gas, wie gesagt, wie zu Beginn schon erwähnt, also ist es jetzt vorrangig einmal ein Preisthema, ja, ein Punkt der Versorgungssicherheit oder Versorgungsstandards sind wir in Österreich grundsätzlich sehr gut aufgestellt, ja. Und bei Strom ist es natürlich so, dass dieses vermehrte, also erneuerbare PV und Wind, wir natürlich auch an unserem System, sage ich mal, arbeiten müssen. Ja, und das, also sprich, mehr Flexibilität auch ins System bringen müssen auf der Verbrauchsseite. Also, dass zum Beispiel Industrie, aber auch vielleicht der Masse der Endkunden, Haushalte irgendwann sozusagen ihren Verbrauch auch anpassen können. Das muss man auch nicht einmal merken, sage ich mal, aber dass wir so intelligente Systeme haben, die dann zum Beispiel eben, weiß nicht, die Batterien der E-Autos steuern. Also das ist sozusagen auch eine der Hausaufgaben, die wir jedenfalls machen müssen. Generell ist es aber so, dass es in Österreich und auch in Europa, also wir sind ja Teil vom europäischen Verbundsystem im Strom, Bereich, wir irrsinnig hohe Versorgungsstandards haben und es auch laufend geübt wird, sozusagen, was passiert und so weiter. Also würde ich sagen, die Horrorszenarien, die lassen wir mal in der Box und arbeiten an unseren Hausaufgaben. Hilft uns mehr.
Sehr gut, das ist ja sehr beruhigend, weil es ist ja doch immer mal wieder immer großes Thema und dann ist es ganz gut zu wissen, dass es vielleicht keine so große Angst sein muss, wie es sich teilweise anfühlt. Jetzt ein bisschen allgemeineres Thema. Grundsätzlich braucht es natürlich zu den erneuerbaren Energien auch andere Energiequellen, um tatsächlich die komplette Dekarbonisierung zu schaffen, insbesondere der Industrie. Denn für 2030 sind die Erneuerbaren sollen ja nur die Stromversorgung aufrechterhalten. Das ist ja aber nun nur ein Teil sozusagen, wenn es um den Energiebedarf geht. Deiner Meinung nach, welche Energiequelle hat da am meisten Potenzial, die Erneuerbaren tatsächlich zukünftig zu ergänzen? Wie würdest du das einschätzen? Ist es dann die Erdwärme, also Geothermie, grüner Wasserstoff oder halt doch eher futuristische Sachen wie Thoriumkraftwerke oder Kernfusion? Deiner Einschätzung nach, wo bewegen wir uns dahin?
Ich sag mal, ich bin zwar ein Trekkie, aber die futuristischen Sachen, den Warp-Antrieb, die lasse ich dann doch lieber in der Science-Fiction. Also ich sag mal, grob gesehen gibt es, also in Österreich, sag ich mal, gerade Industrie, wenn wir schauen, da fällt natürlich ein Großteil der Emissionen in eigentlich ein paar Sektoren an. Jetzt zum Beispiel Stahl, ja, und da haben wir jetzt mal schon eine grobe Vorstellung, wie es gehen kann. Ja, da ist sicher Wasserstoff ist ein großes Thema, weil gerade eben in der Stahlproduktion wäre das dann sozusagen auch im Prozess ganz wichtig, weil dort geht es ja nicht um die energiebedingten Emissionen, sondern um die Umwandlung, wo man jetzt eben die Kohle braucht. Und dann, sage ich mal, kann man das mit Wasserstoff und Strom machen. In Zukunft kann auch sein, andere grüne Gase, also Biogas, Bio-CH4 sozusagen, also CO2-freies Erdgas, ich sage jetzt nicht mal jetzt die Anführungszeichen im Video dazu. Die muss man jetzt dazu denken. Dann haben wir natürlich auch Elektrifizierung dabei für Motoren, für Niedertemperaturanwendungen, Stichwort Wärmepumpen. Kreislaufwirtschaft kann auch ein Thema sein. Also wenn wir zum Beispiel aus Schrott eben dann den Stahl erzeugen, da sparen wir uns auch wieder Emissionen. Also es wird schon eine Palette sein, auch die Geothermie, wissen wir, wird in der Raumwärme in Wien zum Beispiel, in der Fernwärme eine Rolle spielen. Also ich sage mal, es wird ein Potpourri an Lösungen sein, die werden wir auch alle brauchen. Werden auch wahrscheinlich den Wasserstoff nicht alle in Österreich haben, ja, werden wir auch importieren müssen. Aber mit diesen Lösungen gemeinsam ist es dann schon möglich und da brauchen wir mit großen Anstrengungen, ja, es ist jetzt auch nicht beschönigen, dass das alles in trockenen Tüchern ist, überhaupt nicht, aber ich glaube, auf die Kernfusion sozusagen zu warten, ich glaube, dafür haben wir nicht mehr die Zeit auch.
Alles klar, verstehe. Jetzt kommen wir grundsätzlich wieder zurück auf das Thema unseres Podcasts, dieser Folge, die Energiekrise. Sind wir am Höhepunkt oder sind wir noch auf dem Weg dahin?
Die Glaskugel kann ich jetzt auch noch auspacken. Also grundsätzlich ist eben so, Energie ist so ein wichtiger Input, dass irgendwann kommt der Tipping Point. Ja? Also wenn die Preise dann so hoch werden, dann kommt auch irgendwann das Signal, eben dann weniger zu produzieren oder ich weiß nicht, auch einen halben Grad nochmal die Temperatur runterzugeben. Die Frage ist natürlich, wann dieser Tipping Point erreicht ist. Im Moment geht man jetzt schon davon aus, dass es zu einer merklichen Entspannung erst im Frühjahr kommen wird. Und meine Einschätzung ist schon auch, dass jetzt gerade im Winter an sehr kalten Tagen zum Beispiel kann ich mir schon vorstellen, dass wir da wirklich sehr volatile Preise auch erleben sozusagen. Ja. Also wo es dann wirklich mal für einen Tag ganz stark nach oben geht oder 2 Tage. Ja, wie gesagt, im Großhandel, ja, also als Haushalt merkt man das natürlich nicht direkt.
Genau, das wollte ich gerade fragen. Das heißt, ich spüre das als Verbraucherin nicht unbedingt, ob es da jetzt groß an diesen besonders kalten Tagen zu höheren Preisen kommt. Tangiert mich das als Verbraucherin gar nicht?
Nein, also direkt ist man normalerweise ja nicht gebunden an den Großhandelsmarkt. Natürlich ist es so, dass wenn die Preise über längeren Zeitraum steigen, ja, dass es dann auch zu Preiserhöhungen bei den Haushalten gibt. Also erste Anpassungen Bei Strom und Gas hat es jetzt schon gegeben, ja. Also das, sage ich mal, wird wohl auch eine Auswirkung haben, aber man ist nicht bei diesen Schwankungen dabei, als Haushalt, weil in Österreich die Haushaltspreise an sich sehr, sehr stabil und träge sind. Außer man hat den sogenannten Flotter-Tarif. Da ist man ja direkt auch irgendwo an den Großhandel gebunden. Und die haben das natürlich jetzt schon stark gemerkt, dass die Preise in die Höhe gegangen sind, diese Kunden.
Ja, und wie würdest du sagen, kann diese Krise jetzt beendet werden? Erst dann, wenn es nicht mehr kalt ist im Frühjahr, so wie du es gerade gesagt hast, bis dahin ist es wahrscheinlich zu erwarten, oder kann ich da irgendwie noch aktiver vorangehen, außer darauf zu warten, dass die kalten Tage vorbeigehen?
Aktiver, also ich sage jetzt mal, wie sage ich das, als Haushalt oder so, wird man da jetzt bis auf sein vielleicht eigene Verbrauchsverhalten sich sozusagen ein bisschen anzuschauen, nicht so viel tun können. Natürlich kann im Gasmarkt, vor allem wenn da Signale kommen aus Russland zum Beispiel, dass mehr geliefert wird oder wenn ein warmer Winter ist, oder Nord Stream 2, das ist so eine Leitung, die noch online gehen soll. Wenn diese Faktoren dazu kommen, oder die Nachfrage aus Asien vielleicht doch geringer wird, als wir es jetzt erwarten, dann kann das natürlich schon wieder die Preise ein bisschen nach unten geben lassen, nachgehen lassen. Also ja, es kann schon sein, aber das wissen wir jetzt einfach nicht, welche Faktoren da eintreten werden.
Okay, ja. Das werden wir wohl abwarten müssen und sehen, wie es sich entwickelt. Eine allerletzte Frage von mir noch an dieser Stelle. Man hat ja bei solchen Situationen immer das Gefühl, das ist das erste Mal, dass es so arg ist. Das ist ja Wahnsinn. Ist es das wirklich so, oder ist das eigentlich alle 5, 6, 7, 10 Jahre regelmäßig hin und so ein Auf und Ab? Wie kann man das so ein bisschen in den Kontext setzen, deiner Meinung nach?
Naja, also ich sag mal, bei den Strom- und Gaspreisen, da haben wir so diesen Markt sozusagen noch nicht so lange, also so 20 Jahre circa, wo es jetzt wirklich Börsen und Handel gibt. Da ist es jetzt schon wirklich einmalig im Sinn von noch nie da gewesen. Wenn wir uns jetzt aber zum Beispiel den Ölpreis anschauen, den man ja länger beobachten kann, weil es da schon immer dieses Auf und Ab gab. Also diese Preisspitzen in den 70er Jahre, Ölkrise und Co., das gibt's immer mal wieder. Ja, also von dem her ist es einfach so, dass Energie eben auch in der Volkswirtschaft halt so eine wichtige Rolle spielt, dass es einfach eine wichtige Signalwirkung hat und rauf und runter geht dann.
Alles klar. Gut, dann geht es halt weiterhin rauf und runter. Wir werden sehen, wie es sich entwickelt, und hoffen, dass es entsprechend nicht mehr so weit rauf geht, sondern eher wieder runter. Vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für deine Zeit. Es war sehr interessant.
Ja, gerne. Ich bedanke nochmal für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht.
Das freut mich. Ja, an euch vielen Dank fürs Zuhören. Hört auch gerne das nächste Mal wieder rein. Und ansonsten erstmal bis dahin. Ciao, ciao.